Gute Pflege? Keine Frage. Das sind die großen Momente und kleinen Herausforderungen. Denn Altenpflege braucht Mut, Empathie und Überzeugung. Und Menschen, die dafür gemacht sind. Darüber sprechen wir an jedem zweiten Dienstag. Wir freuen uns auf euch.
Chris, wir sind wieder da. Die Herbstpause ist vorbei.
Aber hallo, in diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder wann ihr auch immer diese Folge hört und herzlich willkommen zurück aus der Herbstpause.
Ja, ich habe dich und uns alle ja ein bisschen überrumpelt mit dieser Pause. Die ist mir so ein bisschen zwischen Tür und Angel eingefallen und ich habe auch schon Kritik bekommen, dass da ohne Ankündigung auf einmal keine Folge kam.
Ja, ich wurde tatsächlich auch drauf angesprochen.
Das wiederum ist sehr schön, weil dann fällt es ja auf. Chris, wir sind hier in einem ganz ungewöhnlichen Setting, nämlich in einem Raum, der bei dir so ein bisschen nostalgische Gefühle hervorruft.
Ja, ich war tatsächlich in dem Raum, war ich jetzt fast 8 Jahre nicht mehr, 7,5, um genau zu sein, weil ich habe hier in diesem Raum damals meinen Vertrag unterschrieben. Aha. Und damit kleiner Spoiler, wir sind einmal mehr in unserer Zentrale im Antonie Krauthaus.
Und zwar sind wir im sogenannten KGF, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine interne Bezeichnung, aber der Konferenzraum der Geschäftsführung. Und das hat natürlich einen Grund, weil wir heute einmal mehr nicht alleine sind in dieser Folge, sondern einen Gast begrüßen dürfen und zwar nicht irgendwen, sondern Bernhard Schneider, unseren Hauptgeschäftsführer. Bernhard, mega schön, dass du die Zeit für uns findest.
Das habe ich sehr gern gemacht. Freue mich auf das Gespräch mit euch und die neue Folge.
Ich habe ja so ein bisschen Angst gehabt schon, als ich dich gefragt habe, weil ich habe ja so ein bisschen mitbekommen in letzter Zeit, wie viele Interviews du gegeben hast. Dann dachte ich, jetzt kommen wir auch noch um die Ecke, wollen mit dir sprechen. Aber umso schöner, dass du die Zeit auch noch hast.
Ich habe ehrlich gesagt gewartet drauf. Ich habe gesagt,
hast
dann
du?
melden Sie sich irgendwie. Ich wollte ja auch nicht so genau auf euch zugehen, aber jetzt freue ich mich, dass wir zusammensitzen.
Voll schön. Ja. Wir haben eine super lange Liste. Also ich habe mir in der Vorbereitung oder wir beide gedacht, wir könnten, glaube ich, ewig sprechen. Wir mussten es natürlich so ein bisschen eingrenzen, aber ich bin gespannt, wo wir landen mit dem Gespräch, weil es gibt wirklich super viel zu besprechen. Eine Sache, die mir gleich kam, als ich mich vorbereitet habe, war, was dich ja mega auszeichnet ist, dass du dich immer so positioniert hast für die Altenpflege, dich eingesetzt hast, sowohl für die Qualität der Pflege als auch für die Rahmenbedingungen, alles drumherum. Ich will aber einmal ganz kurz von vorne anfangen, weil ich das wahnsinnig interessant finde, wie das eigentlich alles angefangen hat. Du hast ja schon mal an ein oder anderen Stelle erzählt, dass du dir auch die Ausbildung zum Pflegehelfer gemacht hast. Und trotzdem gab es ja wahrscheinlich irgendwann so einen Moment, wo irgendwie dieser Funke übergesprungen ist und du gesagt hast, hey, Altenpflege, da mache ich jetzt ein ganzes Berufsleben drauf. Und ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Das würde mich mega interessieren. Gibt es da so einen Moment?
Ich glaube, den gibt's. Ich habe zumindest 2 oder 3 dieser Momente in meiner Erinnerung. Vielleicht fange ich nochmal an mit dem Thema Werte. Werte haben mich mein ganzes Berufsleben begleitet und es war auch ganz zu Beginn so. Und in der Konsequenz war ja damals noch die Zeit, da gab es ja noch den Grundwehrdienst. Ich musste also zum Bund, 15 Monate, und war bei der Musterung und habe dort gesagt, ich werde verweigern, wenn ich nicht zu den Sanitätern komme, und bin dann zu den Sanitätern gekommen und habe dort die Möglichkeit gehabt, die Altenpflegehelfer oder die Pflegehelferausbildung zu machen. Und mit der Pflegehelferausbildung sozusagen hatte ich die Möglichkeit, die Wartezeiten bis zum Studium zu überbrücken. Ich bin ja eine Boomer-Generation, wir waren immer viele, man musste immer auf alles warten. Die Klassen waren voll, die Studienplätze waren voll und ich musste insgesamt 4 Jahre auf meinen Studienplatz warten.
Krass.
Und habe in dieser Zeit dann eben auch gearbeitet und da hat mir das Pflegehelferausbildung geholfen und bin dann in dem Kreisaltenheim in Freudenthal, das ist der Ort, in dem ich groß geworden bin. Ich habe als kleiner Junge in der Grundschule in dem Kreisaltenheim gesungen und Theater gespielt mit der Grundschule, so wie man das heute eigentlich auch macht. Deshalb hatte ich eine gute Verbindung dazu und habe dann dort doch längere Zeit als Pflegehelfer gearbeitet in dem Pflegeheim. Mit Bart und Gitarre habe ich den Leuten Lieder vorgesungen. Ich habe gepflegt, ich habe für 50 Bewohner im Altenheim habe ich die Wochenenddienste gemacht. Und ich hatte da schon die ein oder andere Begegnung. Erinnere ich mich an einen Herrn, der Fluchterfahrung und Kriegserfahrung hatte, an eine Dame, die aus Ostpreußen geflohen ist und die dann quasi in diesem Kreis Altenheim gelandet ist, die aber auch immer noch geprägt war von diesen fürchterlichen Erlebnissen. Und wie dankbar sie war, wie viel Würde sie ausgestrahlt hat, obwohl sie das Schrecklichste erlebt hat, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und ich habe da schon das Gefühl gehabt, und es war so dieser Moment, von dem du gerade gesprochen hast, ich hatte das Gefühl gehabt, Das wäre eine schöne Aufgabe, einen Beitrag zu leisten, damit es alten Menschen am Ende ihres Lebens gut geht und dass ich einen Beitrag dazu leisten möchte. Also wenn es so einen Moment gab, dann war es der mit der Dame, die ich da tatsächlich auch noch vor meinem geistigen Augen habe.
Ja, ich finde das ja mega spannend, wenn dann so ein, wenn es so einen Moment gibt und das Berichten finde ich total fine, aus dem dann so ein ganzes Berufsleben wird.
Ja.
Chris, war das, gab es den bei dir eigentlich auch? Haben wir, glaube ich, nie drüber gesprochen.
Nee, glaube ich nicht. Am Anfang in der ersten Folge haben wir mal kurz drüber gesprochen, aber ich glaube nur so angeteasert. Bei mir gab es tatsächlich im FSJ den Moment. Also bei mir war es auch so. Ich habe eigentlich im ersten Berufsweg was anders gemacht oder hatte was anders vor. Nach der Realschule habe ich einen Berufskolleg für Informationstechnik gemacht und da auch meine FH-Reife. Wusste dann aber, okay, ich möchte irgendwas mit Menschen machen oder halt irgendwas mit mehr Kommunikation. Nee. Und war dann habe mich entschieden, ein FSJ zu machen, im Krankenhaus tatsächlich, auf der inneren Station. Und da hatte ich so einige Bewohner, mit denen ich eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis oder einen guten Kontakt hatte und halt auch einfach eine gewisse Beziehung. Und ich fand das damals immer so schade, dass dann die Bewohner, natürlich für die Bewohner gut, oder damals waren es ja Patienten, dass die Patienten wieder entlassen wurden. Aber jedes Mal, wenn man einen kennengelernt hatte und wusste, wie man pflegen kann und was man ihm Gutes tun kann, war er wieder weg. Und dann habe ich gedacht, okay, Pflege ja, aber Altenpflege einfach auch, um quasi so langfristig pflegen zu können. Und mir sind so einige Bewohner in den Jahren begegnet, die auch bleibende Erinnerungen geblieben sind. Und das sind dann auch immer wieder die Momente, die man hat, wo man einfach merkt, man ist am richtigen Ort.
Das ist die Beziehung, die man aufbauen kann, genau, über diese lange Zeit. Das hast du sehr schön gesagt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und man muss aber frühzeitig lernen, auch so eine gewisse Distanz zu haben. Man kann nicht mit allen Kunden eine tiefe persönliche Beziehung, die ja dann auch ein Mitleiden, ein Mitfreuen natürlich beinhaltet, so diesen Mittelweg zu finden. Das hat dann auch was mit Profession in der Pflege zu tun, dass diese Nähe, diese Beziehung, diese Authentizität mit den Menschen ein wesentlicher Teil der Arbeit ist, aber eben auch so eine gewisse professionelle Distanz. Ich finde, das lernt man bei so einer Ausbildung auch sehr gut.
Absolut. Bin ich auch fest davon überzeugt, dass das wesentlich ist, dass man lange gut pflegen kann, auch als Pflegender. Weil wenn man es zu sehr an sich ranlässt, tut es einem selber nicht gut. Ja. Und da gibt es genug, die das am eigenen Leib erfahren mussten. Deswegen denke ich mal, ist das was Elementares. Deswegen bin ich auch froh, dass wir das in der Ausbildung auch angesprochen haben und auch in der Ausbildung gelernt haben, dass man da diesen professionellen Abstand trotzdem wahrt.
Für mich war ja dann die Pflegehelfertätigkeit eigentlich auch die Möglichkeit, das war schon auch ganz pragmatisch, muss man das sehen, ich konnte damit mein Studium finanzieren. Ich hatte ja damals schon Familie, das heißt, ich musste nicht nur in den Semesterferien, sondern am Wochenende und an freien Tagen war ich dann in einem Pflegeheim tätig. Ich war in Stuttgart oder in Plattenhardt im St. Vinzenz tätig während des Studiums, in Fulda, als ich dort studiert habe, das war ja noch das alte Studium der sozialen Arbeit, das Fachhochschulstudium. Und da erinnere ich mich auch, im Heiliggeistspital in Fulda, Nachtwache für 50 pflegebedürftige, demente Menschen. Nicht mit einer dreijährigen Ausbildung, im Prinzip mit der anerkannten einjährigen Ausbildung. Das waren schon andere Zeiten und das hat mich, um da diesen Bogen nochmal zu schlagen, schon auch geprägt zu sagen, irgendwann möchte ich einen Beitrag leisten, dass sich diese Situation verbessern und verändern. Das war nicht immer schön.
Da fällt mir tatsächlich zu dem Thema eine Frage ein, die mich wirklich sehr interessieren würde, weil ich das so als Führungskraft auch immer wieder erlebe, dass die Situationen ja manchmal sehr komplex sind und es ja gar nicht so einfach ist, immer so eine klare Haltung zu finden. So in manchen Situationen. Ja. Und wenn man dich so erlebt hat, einerseits politisch, aber auch intern, hatte ich immer das Gefühl, dass du eine klare Haltung hast, egal wie kompliziert die Situation ist. Und auf der anderen Seite aber auch das diplomatisch vermitteln kannst. Das ist ja auch so was ganz Wichtiges, damit sich keiner vor den Kopf gestoßen fühlt. Was kannst du gerade auch uns als jungen Führungskräften oder Nachwuchsführungskräften mitgeben, um so, also so eine Haltung zu entwickeln, beziehungsweise auch in diesen unübersichtlichen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, beziehungsweise eine klare Haltung zu finden?
Ja, wie kommt man zu einer klaren Haltung? Gute Frage. Und es ist natürlich auch schwierig, da irgendwelche Weisheiten weiterzugeben oder Ratschläge. Aber ich kann eigentlich nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Ich finde es immer wichtig, dass jeder für sich persönlich, für jede berufliche oder auch persönliche Entscheidung, so dieses Bild einer Wegegabelung oder eines roten Fadens, der sich durchs Leben zieht und der biegt auch mal in die eine oder in die andere Richtung ab, aber dass man bei jedem Punkt, wo man eine Entscheidung treffen soll oder muss, sich dessen bewusst ist und versucht, alle Informationen und vor allen Dingen alle Perspektiven der betroffenen Menschen so gut wie es irgendwie geht einzubeziehen. Da lieber auch nochmal eine Runde drehen und nochmal einen Gedanken drauf verwenden. Also es hat schon auch viel mit Einfühlungsvermögen, mit Empathie zu tun, aber auch mit Selbstreflexion, dass es so eine Phase gibt. Und dann habe ich aber früh gelernt, dass diese Phase irgendwann abzuschließen ist und dass es dann den nächsten Schritt zu gehen gibt, nämlich die Entscheidung zu treffen. Und viele Menschen neigen dann dazu, irgendwann mal zurückzublicken und denken, na, hätte man doch und sollte man doch und vielleicht wäre es doch besser gewesen. Das habe ich nie gemacht. Natürlich schon mal in der Reflexion, um zu überlegen, ob die Entscheidung richtig war, aber ich habe sie in Frage gestellt, weil sie ist ja getroffen worden. Und das führt letztlich dann zu einer klaren Haltung. Die Entscheidung ist da. Sie ist wohlweislich abgewogen, viele Perspektiven mit einbezogen. Und dann ist für mich in der Führungsverantwortung auch immer deutlich geworden, wie wichtig es für die betroffenen Mitarbeitenden, Kunden ist, dass diejenigen, die vorne stehen und die Entscheidung zu treffen haben, nicht zweifeln. Wenn ich einen Zweifel vermittle, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ein Unternehmen, ein Mitarbeiter auch zweifelt. Die Zweifel muss ich mit mir selber ausmachen, muss ich im engsten Kreis ausmachen. Die gibt es natürlich auch. Aber mit einer entsprechenden Entschlossenheit und mit einer entsprechend guten Vorbereitung und Abwägung kann man eine klare Haltung entwickeln und die dann auch kommunizieren. Ich sagte das am Anfang schon, die wichtige Basis sind grundsätzliche Überzeugungen und ein sogenanntes festes Wertegerüst. Das ist mir mitgegeben worden von meiner Familie, von meiner Erziehung, vom christlichen Glauben, in dem ich mich verortet fühle. Und mit diesem Wertegerüst lässt sich dann auch eine klare Haltung entwickeln.
Das nehme ich auf jeden Fall gerne so mit, weil finde ich sehr inspirierend tatsächlich, das mal von jemandem zu hören, der quasi mit viel Erfahrung darauf zurückblickt, weil das eine ist ja immer Theorie, in manchen Dingen, das andere ist Praxis, vielleicht auch aus den Erfahrungen heraus. Deswegen vielen Dank.
Als du es gerade so erzählt hast, ist mir eine Situation eingefallen. Mir kam der Ratschlag oder die Erfahrung, die du gerade berichtest, hast du bekannt vor. Wir sind nämlich ja öfter zur Veranstaltung zusammengefahren die letzten Jahre. Und ich erinnere mich da gerade an ein Gespräch, wo du das genau nämlich auch zu mir gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass es eine Stärke oder ein gutes Instrument ist, einfach Entscheidungen nicht zu bereuen in dem Sinn, dass das irgendwie keinen Sinn macht, weil man, zumindest wenn man weiß und wenn man sich als Grundsatz nimmt, immer zu dem Zeitpunkt die bestmögliche Entscheidung zu treffen und alles abzuwägen und dann zu sagen, aus diesem Moment heraus ist das die richtige Entscheidung und egal was dann draus wird, mehr oder weniger, sagt man, okay, aber ich habe es damals in der Situation richtig gefunden und es bringt nichts, das jetzt zu bereuen.
Es hilft im Übrigen auch im Umgang mit Kritikern, die gibt es ja immer und überall. Es gibt den saloppen Spruch, im Nachhinein weiß man es immer besser. Ja? Oder die Kritiker, die dann vielleicht auch nur Teile der Information haben, wissen es dann natürlich auch besser. Ja? In dem Moment, wo ich selber überzeugt bin davon, zu dem Zeitpunkt alles getan zu haben, um die richtige Entscheidung, die richtige Einschätzung zu treffen, kann ich mit Kritik auch entspannter umgehen, ja.
Eine Sache, die ich auch bei diesen Veranstaltungen, ich durfte ja bei vielen Veranstaltungen dabei sein, die du, bei denen du eine Rede gehalten hast oder durch die du auch geführt hast, in Pflegeheimen, aber auch drumherum. Und eine Sache, die mir da natürlich komplett präsent ist, und ich finde, das hat auch viel mit dem Thema zu tun, Akzeptanz auch für Entscheidungen zu schaffen, dass du einfach unglaublich begeistern kannst für das Thema und bestimmt dann auch für bestimmte Entscheidungen, die vielleicht erstmal in Frage gestellt werden, aber die zu erklären und dann auch eine Begeisterung irgendwie dafür oder die Leute mitzuziehen, sage ich mal. Und ich finde, das ist ja total eine Gabe, begeistern zu können oder selber auch begeistert zu sein.
Mhm.
Ich glaube, mir liegt das auch irgendwie so, dass ich sehr schnell begeistert bin und mich für eine Sache begeistert. Was ich aber nochmal eine ganz andere Hausnummer finde, ist, das über Jahre zu sein, über Jahrzehnte das auch aufrecht zu erhalten und das immer wieder sich selber wachzurufen, auch wenn ja nicht alles glatt läuft in so einem Berufsleben.
Vielleicht sind es zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, hat schon was mit Persönlichkeit zu tun. Diese Begeisterungsfähigkeit, wie positiv steht man dem Leben gegenüber, wie nimmt man tatsächlich die guten Dinge des Lebens wahr, sieht man den Sonnenschein, sieht man den blühenden Baum, erkennt man das Lachen und die positive Ausstrahlung eines Mitmenschen. Das hilft schon ungemein, wenn man da eine gewisse Haltung mitbekommen hat. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass Begeisterung für eine Sache dann gut funktioniert und leichter ist, wenn es eine große Sache ist. Wenn man das Gefühl hat, ich bin Teil von einer großen Sache. Und meine große Sache ist, das Leben von alten Menschen zu verbessern. Ja, so wie die Klimaaktivisten, vielleicht ein abgeriffenes Beispiel, aber mir fällt nichts Besseres ein, sich auf die Straße kleben, weil sie von der großen Sache des Klimaschutzes überzeugt sind, so wie Erzieher, Lehrer sich jeden Tag in die Schule begeben, Kinder erziehen, weil sie davon überzeugt sind, an die nächste Generation, an Menschen etwas weiterzugeben. Ja, ihr alle kennt diese Geschichte von den Steinmetzen an der Kathedrale, weiß nicht, kennt ihr die vielleicht? Ja, da kommt ein Besucher an der Baustelle vorbei und fragt den ersten Steinmetz, was machst du dann? Da sagt er, ich behaue Steine. Und der zweite wird gefragt, ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Und der dritte richtet sich auf, guckt nach oben, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht und sagt, ich baue eine Kathedrale. Und wenn jeder so diese Idee hat, ich leiste einen Beitrag zu etwas Großartigem, dann fällt Begeisterung leichter. Bei aller Begeisterung für die Dinge, das ist mir einfach auch mitgegeben worden, man muss sich schon auch reinbeißen und anstrengen. Also von nichts kommt nichts. Meine Generation hat es gelernt. Manchmal habe ich heutzutage den Eindruck, erstmal muss viel kommen und dann kann ich was geben. Es funktioniert andersrum. Ich glaube, unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder, auch jede einzelne Beziehung, jede Freundschaft, jede Partnerschaft, jede Kollegialität funktioniert nur, wenn jeder bereit ist, ein Stück mehr zu geben, als er von dem anderen erwartet. Und daraus erwächst dann eben auch eine Begeisterung. Wenn die so lange Jahre hält oder der Eindruck entsteht, dass die so lange Jahre gehalten hat, dann ist das wie ein Geschenk für mich. Ja, natürlich auch, dass ich so lange Jahre mit so viel Freude und Begeisterung an einer großen Aufgabe arbeiten durfte.
Ja, du hast gerade von der, jetzt muss ich das Bild natürlich aufgreifen, von dieser Kathedrale gesprochen. Was war deine Kathedrale sozusagen? Woran hast du gebaut?
Also die letzten 15 Jahre habe ich an der Kathedrale Heimstiftung gebaut. Also unsere große Sache ist schon unsere Heimstiftung, unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden, unser Auftrag. Unser Image und ein großartiges, stabiles, innovatives Unternehmen zu führen und das jetzt eben auch zu übergeben. Das ist schon diese großartige, generative Aufgabe, die ich die letzten Jahre wahrnehmen durfte.
Du hast dich ja auch viel politisch engagiert und nicht alles hat ja, ich sag mal, immer sofort funktioniert.
Ja.
Hast du nie frustriert und dachtest so, nee, jetzt, es reicht?
Nee, eigentlich nicht, weil es wäre vermessen zu sagen, man hat jetzt eine politische Idee, die kommt ja auch nicht von heute auf morgen, die fällt mir auch nicht morgens in der Dusche ein, sondern es ist so eine Entwicklung, so eine Beratung, auch mit vielen Kollegen, wenn du jetzt auf die Initiative Pro Pflegereform ansprichst. Die Idee mit der sektorenfreien Versorgung und die Idee mit dem Sockelspitzetausch oder der Begrenzung der Eigenanteile ist eigentlich einer strategischen Überlegung geschuldet gewesen, nämlich der, dass ich immer überzeugt war, gute Pflege, um ein gutes Leben für alte Menschen zu unterstützen, braucht gute Pflege und gute Betreuung. Dafür braucht es gutes Personal. Damit ich das gute Personal bekomme, muss ich genug, also Quantität und gutes Personal, also Qualität haben. Das bekomme ich nur mit guten Rahmenbedingungen und das kostet Geld. Ein guter Tarif, gute Personalausstattung, schöne Häuser kostet Geld. Das heißt, klar war die Strategie, als ich, das war ja dann schon vor 25 oder vor 30 Jahren, als ich 1995 bei einem Verband angefangen habe, um die Pflegeversicherung in Baden-Württemberg einzuführen, war ja immer noch die Idee, der Spirale nach unten. Das heißt, die Pflege muss sparen, 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 weil man sich sonst nicht leisten kann. Und was in den letzten 25 Jahren gelungen ist, nicht nur durch meinen Beitrag, sondern durch viele Beiträge, diese Spirale nach unten zu durchbrechen, weil wir sie niemals gewinnen konnten, sondern nach oben zu drehen. Das heißt, wer gute Rahmenbedingungen, gute Pflege will, der muss auch bereit sein, dafür mehr zu bezahlen. Und aus dieser Idee heraus, mehr Personal, bessere Bezahlung, sind da die Beiträge in den Pflegeheimen deutlich nach oben gestiegen. Da braucht es eine strategische Antwort. Und die strategische Antwort ist der Sorgespitzetausch. Das heißt, ich kann das eine nicht ohne das andere machen. Das eine ist natürlich das Ziel zu haben, dass der Sorgespitzetausch kommt. Aber das andere ist, und das ist immer der Mehrwert und das Positive, dass du, Christoph, als Hausdirektor die Möglichkeit hattest, deinen Kunden zu erklären, jedes Jahr wird der Pflegesatz teurer, der Eigenanteil liegt jetzt, weiß nicht, bei dir, 3.500, 4.000 Euro, vielleicht sogar drüber. 4.000 Euro. Und dann kannst du sagen, nicht wir sind zu teuer, sondern die Pflegeversicherung bezahlt zu wenig. Wir haben einen Plan, wie die Heimkosten tragbar sind. Dieser Plan muss die Politik umsetzen und damit ist man automatisch auf der richtigen Seite. Das heißt, es hat so ein Plan auch immer mit einer Strategie zu tun, die mir hilft, auch in einer Phase, wo es noch nicht umgesetzt ist. Deshalb hat mich das nie frustriert, sondern man hat immer gesagt, immer sagen können, strategisch war es klug eingefädelt und ist ein gutes Argument für die Branche insgesamt. Und je lauter die Stimmen werden und je anhaltender die Forderungen sind, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Sorgespitzetausch auch irgendwann mal kommen wird.
Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen die letzten Jahre in der Pflege angesprochen, auch auf politischer Ebene. Was würdest du sagen, war die größte Errungenschaft in der Altenpflege, sagen wir jetzt mal in den letzten 30, 40 Jahren?
Also, ja, da kommst du schon mit einer großen Frage daher, 30, 40 Jahre. Also als ich als Heimleiter angefangen habe, das war 1989 oder 88, da bin ich ja dann Heimleiter geworden in dem Pflegeheim, wo ich früher als Pflegehelfer mit Bart und Gitarre gespielt habe. Und dann kam ich als Heimleiter und hatte immer noch die vier Bettzimmer, ja, und das Altenheim. Das war ein altes Schloss mit 105 Plätzen, erinnere ich mich. Und nachher haben wir es dann reduziert, weil es dann eben zwei Bettzimmer und ein Bettzimmer wurden. Und damals war schon es ein anderes Verständnis von Pflege. Ich erinnere mich auch an viele Situationen, die auch kritisch waren. Deshalb war, und das sage ich auch mit Überzeugung, 1995, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde, schon ein Riesenmeilenstein. Und ich würde das auf gar keinen Fall in Frage stellen, dass das wirklich eine große sozialversicherungsrechtliche Errungenschaft gewesen ist, über die wir stolz und dankbar sein können. In dem Zuge mit der Pflegeversicherung ist Qualität eingezogen. Nicht nur das Selbstkostendeckungsprinzip wurde überwunden, sondern die Kunden hatten einen Anspruch auf gute Pflege. Es hat sich damit auch dramatisch verändert, der Anspruch der Kunden, nicht mehr nur sand- und sauber gepflegt zu werden, sondern eben nach entsprechenden Qualitätsmaßstäben. Und das hat die Pflegeversicherung schon gebracht. Das ist eine große Veränderung gewesen. Und dann, um vielleicht noch mal eines heraus zu nehmen, die Entwicklung der Generationen von Pflegeheimen. Ich glaube, ich habe das Haus dort übernommen zu einer Phase zwischen der Generation 2 und 3. Also bei mir waren es noch Insassen und es war fast noch eine Anstalt. Und hin jetzt zu Pflegeeinrichtungen, die lebendiger Teil des Quartiers werden. Jetzt auch deine Einrichtung, die du findest, Christoph, ist ja auch so eine kleine Einrichtung in Engelsbrand, fest eingebunden in das Gemeindeleben, ein aktiver Teil. Du bist Teil einer sozialen Infrastruktur. Und diese Vision, die hat sich in den letzten Jahren doch verstetigt. Auch wir in der Heimstiftung bauen nur noch quartiersnahe Pflegeheime. Wir bilden unsere Hausdirektionen aus zu Quartiersmanagern, um dieser Verantwortung in der sozialen Infrastruktur gerecht zu werden. Ich glaube, das ist einer der größten Errungenschaften in der Altenpflege und auch einer der großen Vorteile in unserer Branche.
Und was würdest du dir jetzt noch abgesehen vom Sorge-Spitze-Tausch natürlich, für die Altenpflege für die Zukunft wünschen?
Ich glaube schon, das ist zwar noch mal etwas komplex, das dann zu denken und auch umzusetzen vor allen Dingen. Ich glaube, dass sich die Pflege nicht mehr organisieren sollte nach diesen Sektoren, ambulant und stationär. Die Lebensentwürfe, auch im Alter bei Pflegebedürftigen, sind so vielfältig und unterschiedlich, dass die sich nicht in ambulant, stationär oder jetzt neu noch stambulant pressen lassen. Und dann gibt es Regeln und Gesetze, die dann abgrenzen, was ist das eine und was ist das andere. Deshalb, ich bin überzeugt davon, dass wir die Pflege organisieren sollten nach dem Prinzip Wohnen, und eben Pflege und Betreuung. Und egal, wo ich wohne, im Pflegeheim, in der WG, in einer betreuten Wohnanlage, in der Pflegeappartement oder im gemeinschaftlichen Wohnen, das Leistungsrecht und das Leistungserbringungsrecht ist an jedem Ort dasselbe. Das würde meiner Meinung nach die Pflegeversicherung deutlich vereinfachen. Es würde die Heimaufsicht abschaffen. Ich finde, die brauchen wir auch nicht. Jeder Träger, jedes Pflegeunternehmen, das den Kundenanspruch nach Qualität ernst nimmt, braucht nicht ein Ordnungsrecht, das ihn bestimmt. Ich will als Kunde später auch nicht von einer Heimaufsicht, von einem Amt quasi kontrolliert werden. Deshalb, ich glaube, dass diese Institutionalisierung die ordnungsrechtliche Bestimmung eines Pflegeheims der Vergangenheit angehört. Und das wäre noch eine Vision, von der ich hoffe, dass dann, wenn ich ins pflegebedürftige Alter komme, dass es dann mehr Residenzen als Pflegeheime gibt, wo ich eigenständig in der eigenen Wohnung und professionell umsorgt dann leben kann.
Wie zuversichtlich bist du, dass diese Hoffnung Realität wird?
Ich glaube, dass die Realität wird. Ich bin da sehr zuversichtlich oder bin sicher, dass alle Entwicklungen dahin einzahlen. Die demografische Entwicklung zahlt dahin ein, die Individualität der Menschen zahlt da ein. Wir müssen einfach nur schauen, meine Generation, auch die Generation der jetzt 50 oder 40-Jährigen, die wollen nicht ordnungsrechtlich bestimmt, sondern frei ihr Leben entscheiden. Und ich kann in einer Heim, das geht einfach nicht. Ich brauche eine eigene Wohnung, ein eigenes Wohnsetting und muss in dieser Wohnung durch Helfernetze, durch Profis, durch Technik. Ja, wir haben jetzt uns auf unserer letzten Führungskräftetagung den Figure 3 kennengelernt. Wir testen den Nabel. Ich glaube, dass es dann auch Wohnungen geben muss, wo es mehr dieser Technik gibt. Ich würde mir den Nabel bei mir in die betreute Wohnung oder in die Pflegewohnung dazu nehmen, damit ich Sozialkontakt und angeregt werde, diskutieren kann. Oder ich scheue mich auch nicht, einen Assistenzroboter oder irgendwann mal einen Pflegeroboter zu mir ins Haus zu nehmen. Diese Entscheidung möchte ich für mich selber treffen oder für meine Angehörigen oder meinen Angehörigen sollen sie für mich treffen, aber eben nichts Ordnungsrechtliches. Deshalb, ich glaube, es wird gar nicht anders gehen, als diesen Weg noch zu beschreiten.
Wir haben jetzt super viel gesprochen über dieses große Ganze, auch das Strategische, und genau das ist ja auch deine Rolle. Und trotzdem haben wir uns vorab auch unterhalten, dass uns ganz oft aufgefallen ist, dass du aber nicht nur das große Ganze siehst, sondern auch voll den Blick für so Details hast. wirklich, ernst gemeint.
Ja.
Stichwort Namen.
Ja, genau, tatsächlich. Das fand ich immer sehr beeindruckend, auch dein Namensgedächtnis, diesen Überblick über den Konzern zu haben, aber trotzdem auch noch auf die Details achten zu können, dass die gerade auch die Wertschätzung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, auch im Gespräch, dass du dich auch an persönliche Dinge erinnerst, die man dir Besprochenheit finde ich immer sehr faszinierend, weil ich ja weiß, dass in meinem kleinen Kosmos im Vergleich so im Pflegeheim, ist ja eher verhältnismäßig klein gegenüber die gesamte Heimstiftung, ist das manchmal schon nicht einfach, den Überblick über alles zu behalten. Und ich denke, wenn man jetzt mal auf eine Unternehmensgröße oder Konzerngröße wie die Heimstiftung blickt, dann ist das ja alles nochmal eine ganz andere Hausordnung. Deswegen würde mich das tatsächlich brennend interessieren, was das so dein Geheimrezept ist.
Ja, also mit dem guten Gedächtnis, das ist, hat auch immer was mit Technik zu tun. Ja, also die Technik ist ja ganz einfach, das weiß man, linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verknüpfen, den Namen hören und sich ein Bild neigen dazu. Und das habe ich schon gemacht, als ich als Heimleiter angefangen habe und natürlich innerhalb kurzer Zeit alle Namen der Heimbewohner und auch der Angehörigen und der Mitarbeitenden kennenlernen wollte oder wissen wollte. Und das würde ja genauso gehen. Also du willst ja auch die Namen deiner Kunden kennen. Und ich gestehe, ich übe dann natürlich auch. Also wenn ich jetzt in eine Einrichtung fahre, dann rekapituliere ich natürlich, wo gehe ich hin? Muss dann auch immer überlegen, ist es eine Gemeinde oder ist es eine Stadt? Wer ist der Bürgermeister? Ja, wer ist das Pflegedienstleitung? Wer ist Hausdirektion? Und ich liege natürlich auch manchmal daneben, aber sich aktiv damit zu beschäftigen und Dinge wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber entscheidend ist, es sind Bilder. Also in Bilder zu denken und in Bildern zu sprechen, auch Mitarbeitende in Bilder mitzunehmen. Du hast vorher auch von Begeisterungsfähigkeit gesprochen. Ein Bild zu vermitteln und das zu begründen und immer wieder dieses Bild zu bedienen. Sich auch nicht zu scheuen, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal darüber zu sprechen, bis die Dinge haften bleiben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt immer gewesen. Und auch die Erkenntnis und die Gelassenheit dann zu sagen, dann liege ich einmal daneben. Ja, also ich weiß es, die Kollegin wird lachen, wenn sie es hört, die Bianca Daub im Unionshaus in Mannheim. Zu der habe ich lange Zeit immer Monika gesagt. Die sitzt zu mir mal gesagt, du Bernhard, ich heiße übrigens Bianca.
Aber die hatte ich auch vor langem gar nicht korrigiert dann, oder?
Ja, ja, genau. Einige Zeit hat sie mich nicht korrigiert, aber irgendwann hat sie sich dann ein Herz genommen. Ich habe mich dann natürlich entschuldigt und seitdem weiß ich, lache mal eben, wenn ich sage, hallo Bianca, wie geht's dir? Und das ist dann schon auch schön. Und so entspannt muss man sich das auch eigentlich auch vornehmen. Als wir dann die Duzkultur eingeführt haben, das war für mich dann schon auch nochmal den Schritt, so auch meine Generation oder die Herkunft dann zu überwinden. Aber ich finde es gut und richtig, dass ihr Jungen so diesen Schritt auch befördert habt. Aber für mich war es nochmal eine kognitive Herausforderung. Dann habe ich alle Namen gekannt und dann kamen die Vornamen dazu und dann den Vornamen und die Nachnamen sprechen. Deshalb, es bleibt gar nichts anderes übrig, als gelassen mit der Sache umzugehen.
Und was, glaube ich, auch hilft, ist einfach ein Interesse an Menschen. Und das hast du, glaube ich, auch eindeutig, oder?
Ja, ja. Ja, und das Gefühl, mich um alles kümmern zu wollen und zu müssen, ja. Jetzt bei einem unserer letzten Gespräche in der Regelkonferenz gab es einen Brief von Mitarbeitenden, die Frage gestellt haben, wenn du jetzt in Ruhestand gehst, wer soll sich dann um uns kümmern? Also schon, dass dieses Bild angekommen ist, dass ich als Kümmerer wahrgenommen werde, obwohl ich Hauptgeschäftsführer dieses großen Unternehmens werde, das hat mich schon sehr berührt und natürlich auch gefreut. Ja. Und das wollte ich eigentlich immer sein. Ein Kümmerer im Kleinen, so gut ich es kann, und ein Kümmerer im Großen. Im Kleinen war es manchmal nervig. Ich weiß, es war manchmal nervig für die Hausdirektionen, weil sie wissen, an manchen Dingen kenne ich kein Pardon. Also wenn irgendwelche Schmierzettel irgendwo hängen, die nicht laminiert sind oder bei bestimmten Baustellen, wenn dann eben tote Pflanzen irgendwo stehen oder alles mögliche. Also es gibt schon so ein paar Geschichten.
Oder der Schreibtisch unordentlich.
Oder unordentliche Schreibtisch.
Würde
oder
mir natürlich nie passieren.
Mir natürlich. Ja, ja, genau. Oder der Garten, der nicht gepflegt ist. Oder wenn ich in eine Einrichtung komme, der sieht eher wie ein Gerümpelladen aus, als sei es ordentlich und freundlich. Also da reagiere ich natürlich auch. Da kommt schon auch die Überzeugung her, das würde ich auch den jungen Führungskräften mitgeben. Wenn du irgendwo hinkommst und du siehst etwas, was dir nicht gefällt und du sagst nichts dazu, dann akzeptierst du es und die Menschen fühlen sich dadurch quasi bestätigt. Also meine Heimleiterzeit als Beispiel war für uns klar die Regel, wer in ein Zimmer geht, hat zu klopfen. Das gilt in der Heimstiftung auch. Und wenn ich über den Flur gehe und sehe, jemand knallt in ein Zimmer rein, ohne zu klopfen und ohne eine passende Ansprache zu machen, dann muss ich als Führungskraft reagieren, weil sonst wird es im Prinzip toleriert. Ja, und da heißt es, naja, hat er nichts gesagt, also ist schon gut, was ich hier mache. Also das ist schon auch ein Anspruch, ein hoher Anspruch, den man sich da stellt.
Ich wusste, dass das so läuft und dass wir noch Stunden weiterreden könnten, aber wir sind tatsächlich schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, deswegen komme ich so langsam Richtung Ende als Ankündigung. Mein großes Podcast-Vorbild ist ja Matze Hilscher von Hotel Matze. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, der macht ganz tolle Interviews und er hat so ein paar Fragen, die ein bisschen anders sind, auch so von der Formulierung. Und ich habe mir eine ausgeliehen, die ich dir heute noch stellen will. Und du schaust ja jetzt auf richtig viele Berufsjahre zurück, in denen du in unterschiedlichen Bereichen auch super viel bewegt hast. Und wenn du es jetzt mal auf so einer persönlichen Ebene zusammenfasst, ist die Frage, die ich mir ausgeliehen habe, was willst du gewesen sein?
Also ich glaube, ich will die letzten 15 Jahre ein guter Unternehmer gewesen sein, der verantwortlich ein großes Unternehmen für viele Menschen verantwortlich, stabil, aber auch innovativ geführt hat. Das heißt, ich möchte ein guter Unternehmer gewesen sein. Und ich möchte über meine gesamte Berufsspanne tatsächlich, gerade habe ich schon etwas gesagt, ein guter Kümmerer gewesen sein, mich um die Menschen zu kümmern. Und wenn ein Teil von dem, was ich bewirkt habe, bei den Menschen ankommt, dann erfüllt mich das mit Dankbarkeit. Es ist nicht immer leicht, ich sage es aus dem vierten Stock, als Hauptgeschäftsführer, sich gewahr zu sein, was ich bewirke. Aber wenn am Ende von dieser Tätigkeit tatsächlich auch etwas bei den Menschen ankommt, dann freut mich das natürlich wahnsinnig.
Also ich glaube, da können viele zustimmen, dass das auf jeden Fall gelungen ist. Und ich glaube, da wirst du bestimmt auch noch viel Feedback dazu bekommen. Aber aus unserer Perspektive können wir das, glaube ich, sicherlich bestätigen.
Ich schüttel den Kopf schon ganz fleißig dazu.
Also das hört man nicht.
Ja, genau, genau. Nicken, ja nicken, ich nicke, genau.
Ja, super. Bernhard, wir kommen zum Ende. Wir haben dir was mitgebracht. Also vielleicht, weil wir hier auf der Audiospur hauptsächlich unterwegs sind. Wir haben ja seit einer Weile von unserer Kampagne so kleine Komplimentekarten, nennen wir die. Da schreibt man vorne drauf ein Kompliment für und dann schreibt man hinten ein Kompliment drauf. Da haben wir gedacht, das wollen wir dir auf jeden Fall noch mitgeben.
Ach, sehr lieb.
Wenn du magst, darfst du auch vorlesen, ja, was draufsteht, muss aber nicht.
Du bist der Sachverstand, der hilft und hinten steht das Kompliment, deine Fähigkeit, auch in komplizierten Situationen eine klare Haltung zu haben und diese zu vertreten. Das hat Christoph geschrieben. Danke, das hast du ja am Anfang auch schon gefragt. Wenn mir das gelungen ist, bin ich dankbar. Und wenn ich das vermitteln konnte, dann auch. Ja, auch wenn es nicht immer leicht war, ich denke gerade an Corona und andere Situationen, Krisen, die auf die Heimstiftung gewirkt haben, auf unser Unternehmen, auf unsere Mitarbeitenden und da Orientierung zu geben, dann ist das natürlich was Schönes, wenn man das auch tatsächlich konnte. Und du bist das Auge, das tiefer blickt. Und hat an Christine geschrieben, deine Begeisterung ist ansteckend und hat mir oft gezeigt, dass sich Einsatz lohnt und man etwas bewegen kann. Das ist schön. Einsatz lohnt sich immer. Das heißt, ich muss wollen und ich muss können, ich muss mich anstrengen, ich muss mich durch schwierige Phasen beißen. Wenn der Weg steinig und steil ist, dann muss ich ihn trotzdem gehen und immer den nächsten Schritt machen und dann komme ich weiter. Und wenn ich dir das vermitteln konnte, freue ich mich sehr. Danke für das liebe Kompliment.
Sehr
Danke.
Gerne. Bernhard, wir sind damit am Ende angekommen. Das war ganz toll. Ich spreche, glaube ich, für uns beide. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ich glaube, da werden sich einige drüber freuen, dass diese Folge noch kommt, weil, also wir haben ja die allererste Podcast-Folge, die es jemals gab, haben wir ja zusammen gemacht.
Ja, ich
glaube, bis heute die bestgeklickteste Folge jemals. Also mal schauen, ob wir das toppen können mit dieser Folge.
War auf jeden Fall ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch, auch für mich nochmal, so nochmal diese Eindrücke zu kriegen und von deinen Erfahrungen zu profitieren. Und
Danke.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag. Und bleibt alle weiterhin schön gesund und passt auf euch auf.
Danke, ihr macht es auch toll, ihr habt es auch toll gemacht. Ja. Ihr seid übrigens die Zukunft der Heimstiftung.
Ja. Danke.
Ich bin demnächst Vergangenheit, aber ihr könnt diese Begeisterung fortführen. Ich bin sicher, macht es auch.
Das versuchen wir auf jeden Fall. Danke, Bernhard.